Geschichte des Internets. Die Geschichte des Internets lässt sich in drei Phasen unterteilen. In der Frühphase ab Mitte der 1960er entwickelten Forschende die technischen Grundlagen und erste Anwendungen. Ab Ende der 1970er verlagerte sich die Finanzierung vom Militär zur Wissenschaft. Das Netz wuchs international, Software und Informationen wurden freigetauscht. Die wilde Phase war geprägt von Selbstorganisation, Gemeinschaftsbildung und einem Hackergeist, der Zugangsbeschränkungen überwinden wollte. Mit der Abschaltung des ARPANET 1990 begann die kommerzielle Phase. Der Anteil des Internets am globalen Informationsverkehr stieg von etwa 1% 1993 auf fast 100% 2007. Vordenker. Die früheste Vision einer weltweiten Computernetzverbindung stammt aus Murray Leinsters Kurzgeschichte A Logic Named Joe von 1946. Darin beschreibt er einen Personal Computer, der Informationen verbreitet, Verträge dokumentiert und das öffentliche Leben prägt, mit der Aussage: Die Computer sind die Zivilisation. Frühphase. In den späten 1950er Jahren leitete Joseph Carl Robnet Licklider eine Forschungsgruppe bei Bolt, Beranek und Newman. Mit dem Minicomputer PDP-1 nutzten sie Zeitteilung. Mehrere Personen arbeiteten gleichzeitig an einem Rechner. Anders als viele Hersteller sah Licklider darin keine Verschwendung, sondern eine notwendige Ressourcennutzung. Er plante das Projekt Multiple Access Computer am MIT und wechselte 1962 zur Advanced Research Projects Agency, wo er das Information Processing Techniques Office gründete. Dort definierte er den Computer als Kommunikationsmittel. Vernetzte Zusammenarbeit stand im Fokus. Parallel entwickelten Paul Baran bei der RAND Corporation und Donald Watts Davies am National Physical Laboratory paketvermittelte Kommunikation. Baran beschrieb 1960 ein robustes, dezentrales Netz für Krisenfälle. Telefongesellschaften verfolgten hingegen zentral gesteuerte Netze mit garantierter Dienstqualität. Sie setzten auf virtuelle Kanäle und standardisierten diese als X25, DATEX-P in Deutschland. So prallten zwei Netzideen aufeinander: ein dezentrales, militärisch motiviertes Konzept und ein zentral kontrolliertes, kommerziell getriebenes Modell. Aufbau des ARPANETs. Unter Leitung von Joseph Carl Robnet. Licklider und Robert William Taylor schrieb die Advanced Research Projects Agency zentrale Komponenten des ARPANET aus. Das Stanford Research Institute erhielt den Auftrag zur technischen Konzeption und richtete ein Network Information Center ein. Parallel entwickelte Douglas Carl Engelbart dort Systeme zur digitalen Zusammenarbeit. Das Network Measurement Center entstand an der Universität von Kalifornien in Los Angeles unter Leonard Kleinrock mit Vinton Gray Cerf, Jonathan Bruce Postel und Stephen David Crocker im Team. Im Dezember 1968 beauftragte die Agentur Bolt, Beranek und Newman mit der Entwicklung der Paketvermittlungstechnik. Die Interface-Message-Prozessoren, erste Router, wurden von einem Team um Frank Hart und Robert Elliott Kahn entworfen und ab Mai 1969 ausgeliefert. Im Herbst 1969 ging das ARPANET in Betrieb. Vier Großrechner waren über 50 Kilobit-Leitungen verbunden. Am 29. Oktober sandte der Student Charlie Klein von Los Angeles aus die ersten Buchstaben L und O, der erste Versuch digitaler Fernkommunikation im Netz. Protokollentwicklung. Im April 1969 erschienen die ersten Request for Comments-Dokumente, die technische Grundlagen des Internets festlegten. Statt formaler Spezifikationen wählten die Verfassenden, darunter Steve Crocker, bewusst einen offenen Diskussionsstil, da sie meist noch Promovierende ohne offizielle Autorität waren. Einige dieser Texte wurden zu Internetstandards, andere blieben lose Notizen, teils sogar Aprilscherze. Ihre freie Verfügbarkeit förderte die Netzentwicklung entscheidend. Aus den RFCs entstand das Network Control Program, das erstmals eine hierarchische Schichtenarchitektur einführte. Daraus entwickelten sich Protokolle wie Telnet und File Transfer Protokoll. Ray Tomlinson bei Bolt Beranek and Newman erweiterte das Programm Send Message und erfand so die E-Mail, samt Einführung des Zeichens @ für Adressen. Larry Roberts schrieb das erste Programm zur Anzeige und zum Ausdruck dieser Nachrichten. Durchbruch der Paketvermittlung. Im April 1971 zählte das ARPANET 15 Knoten mit monatlichem Zuwachs. Bolt Beranek and Newman entwickelte den Terminal Interface Prozessor, der bis zu 63 Endgeräte anschließen konnte. Ein Schritt hin zur direkten Netzverbindung von Arbeitsstationen. 1972 wurde das von der Defense Advanced Research Projects Agency finanzierte Aloha-Netz erstmals über Satellit mit dem ARPANET verbunden. Die erste öffentliche ARPANET-Vorführung fand im Oktober in Washington statt. Ein Terminal Interface Prozessor mit 36 Endgeräten ermöglichte den rund 800 Teilnehmenden den Zugang zu Schach- und Gesprächsprogrammen wie Eliza und Perry. Letztere führten sogar einen dokumentierten Dialog. Im selben Jahr starteten internationale Projekte für paketvermittelte Funk- und Satellitennetze. Robert Metcalfe entwickelte am Palo Alto Research Center das Ethernet weiter, basierend auf seiner Harvard-Doktorarbeit. Da sich ARPANET, SATNET und Funknetz technisch stark unterschieden, entwickelten Robert Kahn und Winton Cerf ab 1973 ein verbindendes Protokoll, inspiriert vom französischen Cyclades-Projekt. Ihr Transmission Control Protokoll, TCP, wurde ein Jahr später in Stanford, London und bei Bolt Beranek and Newman getestet und bis 1978 mehrfach überarbeitet. 1974 startete Bolt Beranek and Newman mit Telenet den ersten kommerziellen paketvermittelten Dienst. Auf Druck junger Firmen veröffentlichte das Unternehmen den Quelltext für die Interface Message Prozessor schließlich 1975. Wachstum. Nachdem die Defense Advanced Research Projects Agency das Transmission Control Protokoll entwickelt hatte, übernahm 1975 die Defense Communications Agency das ARPANET. Militärische Sicherheitsaspekte wurden wichtiger, während die National Science Foundation Netzwerkforschung an rund 120 Universitäten unterstützte. Auch andere Behörden wie das Energieministerium und die NASA bauten eigene Netze auf. Das ARPANET wuchs Anfang 1975 auf 61 Knoten. Es entstanden erste Mailinglisten, die, gemeinsam mit den Request for Comments-Dokumenten, zentrale Diskussionsforen bildeten. Auch das Jargon-File über Hackerkultur zirkulierte erstmals. 1976 ermöglichte das Programm Unix-to-Unix-Copy über normale Telefonleitungen den Datenaustausch mit dem ARPANET. Im Juli 1977 wurde das neue Transmission Control Protokoll erstmals praktisch erprobt, in einem Experiment, das mobile und transkontinentale Kommunikation simulierte. Eine Verbindung wurde dabei von einem fahrenden Auto in Kalifornien über einen Satelliten nach Norwegen hergestellt, führte weiter durch London und kehrte schließlich in die Vereinigten Staaten zurück. Da Sprache geringe Verzögerung erfordert, entwickelten die Forscher 1978 das User Datagram Protokoll neben TCP und trennten dieses vom Internetprotokoll. Damit endete offiziell das ARPANET-Experiment. Der Abschlussbericht sprach von einer technischen Revolution, deren Bedeutung erst später ganz sichtbar werde. Ein Pionier betonte rückblickend die Rolle der Zusammenarbeit unter Forscherinnen und Forschern sowie die Unterstützung durch eine vorausschauende Behörde, Grundlagen für das heutige Internet. Institutionalisierung. 1978 gründete Vinton Cerf bei der Defense Advanced Research Projects Agency das Internet Configuration Control Board, später umbenannt in Internet Architecture Board. 1986 entstanden darunter zwei Arbeitsgruppen, die Internet Engineering Task Force, IETF, und die Internet Research Task Force. Die IETF ist ein offenes Forum, jede Person kann mitarbeiten, etwa über Mailinglisten. Entscheidungen entstehen durch groben Konsens und ablauffähigen Code, nicht durch Wahlen. Lösungen sollen konkret, einfach, kompatibel und erweiterbar sein. Standards bleiben kostenlos, offen und patentfrei. 1988 infizierte der Computerwurm von Robert Tappan Morris rund 6000 Rechner. Die Defense Advanced Research Projects Agency gründete daraufhin das Computer Emergency Response Team zur Prävention und Reaktion bei Sicherheitsvorfällen. 1990 rief Mitch Kapoor die Electronic Frontier Foundation ins Leben, die sich für Bürgerrechte im Netz einsetzt. 1992 gründeten unter anderem Vinton Cerf und Bob Kahn die Internet Society als Dachorganisation für Netzakteure. 1993 etablierte die National Science Foundation das Network Information Center, das verschiedene Netzdienste an Unternehmen wie American Telephone and Telegraph, Network Solutions und General Atomics vergab. Netzwerkforschung. Auf Initiative von Larry Landweber entwickelten Hochschulvertreter wie Peter Denning und Dave Farber das Computer Science Network. Nach einer Überarbeitung bewilligte die National Science Foundation im Herbst 1980 5 Millionen Dollar Förderung. Die Teilnetze nutzten das Transmission Control Protokoll und Internet Protokoll. Anfang 1982 begann die Umstellung aller Rechner im ARPANET auf diese Protokolle. Ein komplexer Schritt trotz überschaubarer Netzgröße. 1983 wurde das Computer Science Network mit dem ARPANET verbunden. Weil Forschende in den Vereinigten Staaten kaum Zugang zu eigenen Supercomputern hatten, entwickelte die National Science Foundation ab Juli 1983 Pläne für eine nationale Rechenumgebung. Die sogenannte Supercomputerkrise führte zu einem Budget von 200 Millionen Dollar, mit dem Supercomputerzentren und das National Science Foundation Network aufgebaut wurden. Dieses startete 1986 mit 56 Kilobit pro Sekunde, wuchs rasch und erreichte 1989 44,7 Megabit pro Sekunde. Parallel planten Bob Kahn und Vinton Cerf ein Versuchssystem mit 6 Gigabit pro Sekunde. Zwischen 1986 und 1987 stieg die Zahl der Internetnetze von 2000 auf fast 30.000. Neue Architekturen, Protokolle und Dienste. Neben dem Transmission Control Protokoll und Internet Protokoll existierten weiterhin firmeneigene Protokolle. Offene Netze wie Bitnet das 1981 startete, ermöglichten Dateiübertragungen per E-Mail und wuchsen bis 1987 auf über 1000 Rechner. Die Internationale Organisation für Normung entwickelte ab 1982 das theoretische Referenzmodell Open Systems Interconnection. In der Praxis setzte sich jedoch das Transmission Control Protokoll und Internetprotokoll durch, auch wenn Behörden lange den anderen Standard bevorzugten. 1983 wurde das ARPANET in einen öffentlichen und einen militärischen Teil getrennt. Jon Postel entwickelte mit Paul Mokapetris das Domain-Name-System und schlug das Adressformat Nutzername @host.domain vor. Die Internet Assigned Numbers Authority entstand 1988 unter Postels Leitung. Bill Joy integrierte 1981 die TCP/IP-Protokolle in Unix. Die daraus entstandene Berkeley Software Distribution wurde ab 1983 weltweit verbreitet. Ein Grundstein für das Internet. Heimcomputer wie der Apple II und der IBM PC ermöglichten durch günstige Netzwerkkarten und Modems auch privaten Zugang. Studierende entwickelten Protokollstapel für das Disk Operating System, darunter Phil Karn, der ab 1985 einen Code für Paketfunk bereitstellte. 1979 entstanden das Usenet und das textbasierte Multi-User-Dungeon, 1988 folgte der Internet-Relay-Chat. Lokale Diskussionsforen wie das FidoNetz vernetzten sich zunehmend mit dem Internet. Kommerzielle Dienste wie CompuServ öffneten ab 1989 Übergänge zum Netz. Das erste Freinetz entstand 1986 in Cleveland. 1989 entwickelte Tim Berners-Lee das World Wide Web. Bald folgten Dienste wie Archie, Gopher, Veronica und der Browser Mosaic. Verschlüsselung wurde mit Pretty Good Privacy ab 1991 verbreitet. Multimediale Inhalte nahmen ab 1993 Fahrt auf. Interviews im Internet, Talk Radio, erste Videoübertragungen, Real Audio und Multimedia-E-Mails. 2001 entstand Wikipedia, das größte kollaborative Online-Lexikon. Europa. Bereits Anfang der 1980er Jahre experimentierte Europa mit Netzen auf Basis von Wählverbindungen und dem Unix-to-Unix-Copy-Protokoll. 1982 entstand das European Unix Network. In Deutschland blieb das Internet zunächst ein Kinophänomen, bekannt etwa durch Wargames. Das European Academic Research Network verband ab 1984 europäische Hochschulen mit den Vereinigten Staaten. Trotz erster Tests mit TCP/IP konzentrierte sich die offizielle Förderung auf die Open Systems Interconnection Protokolle, etwa durch den Verein zur Förderung eines deutschen Forschungsnetzes, ab 1985. Internationale Verbindungen außerhalb der Vereinigten Staaten nutzten anfangs ebenfalls Unix-Protokolle, etwa im Japan Unix Network. Die vermeintliche sowjetische Botschaft Kremwax war ein Aprilscherz. Mitte der 80er Jahre entstanden Mailboxnetze wie Fido, Z-Netz, Mausnetz und das politische CL-Netz. Ab 1992 boten sie günstige Internetzugänge. 1988 begann die Universität Dortmund mit einem Internetprojekt und stellte einen frei zugänglichen Server für Software und E-Mail bereit. Auch das Universitätszentrum Karlsruhe unter Werner Zorn war früh aktiv. Allmählich lockerte sich die Fokussierung auf das Open Systems Interconnection Modell. 1989 gründeten europäische Netzbetreiber in Amsterdam die Réseau Internet Protocol Européens. Ein Jahr später folgte der Plan für den European Backbone. 1992 entstand mit dem Verein Individual Network eine alternative Struktur zur Internetverbreitung in Deutschland. Der internationale Ausbau spiegelte sich in neuen Länderdomänen. 1988 traten unter anderem Kanada, Dänemark und Schweden bei. Bis 1990 folgten fast alle europäischen Länder. 1992 überschritt die Zahl der Rechner weltweit 1 Million. Sogar kleine Staaten und Antarktisstationen erhielten eigene Domains. Heute ist das Netz in Europa weit verbreitet, mit Nutzungsraten von bis zu 97,8% in Island, aber nur rund 20,7% im Kosovo. Asien. China begann bereits in den 1950er Jahren mit der Computerforschung. 1980 startete das Eisenbahnministerium mit dem Aufbau von Weitverkehrsnetzen auf Basis der Digital Network Architecture. Die Knoten befanden sich in Peking, Shanghai und Jinan. Die erste internationale Internetverbindung erhielt China im September 1987 über ein Gateway an der Universität Karlsruhe. Eine vollständige TCP-IP-Anbindung folgte erst 1994. Heute bestehen mehrere chinesische Teilnetze wie ChinaNet, das China Education and Research Network und UniNet. 1998 gründete die Regierung das Ministerium für Informationsindustrie, Xinxi Chanyebu, das Netzbetreiber mit internationalem Zugang überwacht und auch für Internetzensur zuständig ist. Parallel gab es kurzlebige Versuche, ein rein chinesisches Intranet zu etablieren, etwa das China CNET und das China Public Multimedia Network. Kommerzialisierung. Die National Science Foundation wollte mit dem NSFNet-Initiativ einen kommerziellen Internetmarkt fördern. Frühe Anbieter wie Performance Systems International, Sprintlink, SurfNet und Advanced Network and Systems profitierten davon. SurfNet betrieb auch das San Diego Supercomputer Center. Ende der 1980er Jahre begannen kommerzielle Anbieter, Netzausbau und Wartung von Forschungseinrichtungen zu übernehmen. Firmen wie Cisco Systems, gegründet von Len Bozak, sowie 3Com, Protion und Wellfleet stiegen ins Routergeschäft ein. Die erste Interop-Messe fand 1988 mit 50 Ausstellern und 5000 Besuchern in San Jose statt. 1991 hob die National Science Foundation das Werbeverbot für öffentliche Netze auf. Kurz darauf entstand mit dem Commercial Internet Exchange ein erster Zusammenschluss kommerzieller Netzbetreiber. Auch in Deutschland setzte Anfang der 1990er Jahre die Privatisierung ein. Aus dem Dortmunder Projekt EUNET wurde 1992 die EUNET Deutschland GmbH, aus dem Karlsruher X-Link-Projekt ein Jahr später ein Geschäftsbereich der NTG Netzwerk und Telematik GmbH. Wende ab 1990. Ein Wendepunkt kam um 1990. Das ARPANET wurde abgeschaltet, die National Science Foundation änderte ihre Förderpraxis und ermöglichte Hochschulen kommerzielle Anschlüsse. Damit verlor das Werbeverbot an Gültigkeit und das Internet öffnete sich für geschäftliche Nutzung. Erste Anbieter wie World nahmen den Betrieb auf. Das World Wide Web verbreitete sich ab 1991 rasant. 1993 waren über 1 Million Rechner online. Politisch wurde das Internet durch Bill Clinton und Al Gore gefördert. Letzterer präsentierte 1993 die National Information Infrastructure Agenda, die digitale Netze als Basis für Gesellschaft und Wirtschaft erklärte. Unternehmen wie Bertelsmann oder Sony entwickelten Schutzsysteme für ihre Inhalte, wodurch erste Internetbanken wie First Virtual entstanden. Microsoft reagierte zunächst zögerlich, veröffentlichte aber 1995 den Internet Explorer. Mit dem Web verschwanden geschlossene Systeme wie CompuServe. Gleichzeitig wurden Domainnamen zu wertvollem Besitz. Streitfälle wie zwischen MTV und Adam Curry wurden zum Symbol dieser Entwicklung. 1996 kaufte CNET die Adresse tv.com. Bis 1995 entstand in den Vereinigten Staaten eine vollständig kommerzielle Internetinfrastruktur. Firmen wie Netscape gingen an die Börse. Gesetzgeber griffen ein. Der Communications Decency Act von 1996 wurde bald wieder aufgehoben, doch Urheberrecht, Kryptographie und Zensur wurden rechtlich geregelt. Weltweit reagierten Staaten unterschiedlich. China und Singapur führten Registrierungen ein, Saudi-Arabien beschränkte den Zugang und ein deutsches Gerichtsurteil führte zur globalen Sperrung bestimmter Inhalte durch CompuServe. Auch die Selbstorganisation veränderte sich. Die Internet Engineering Task Force wuchs stark, aber laut Jeanette Hofmann droht die ursprüngliche Offenheit der Standardisierung durch wirtschaftliche Interessen ersetzt zu werden. Das Internet sei in der Normalität angekommen und mit ihm könnten seine Gründungsprinzipien verloren gehen. Dotcom-Boom und das 21. Jahrhundert. Mitte der 1990er Jahre wurde das Internet massentauglich. In Deutschland boten Anbieter wie die Deutsche Telekom, America Online und CompuServe landesweite Zugänge an. Modems wurden schneller. Mit dem ISDN-Anschluss kam in Europa eine leistungsfähigere Technik hinzu. Gleichzeitig wuchs das Netz durch neue Backbones und Investitionen in Kabel. Unternehmen präsentierten sich mit eigenen Webseiten. Einige Gründer entwickelten rein internetbasierte Geschäftsmodelle, sammelten Kapital an der Börse und lösten den Dotcom-Boom aus. Auch in Deutschland stieg das Interesse, besonders nach dem Börsengang der Deutschen Telekom. Warnungen vor Überbewertungen blieben ungehört. Im Jahr 2000 platzte die Blase. Viele Startups verschwanden, werbliche Geschäftsmodelle scheiterten. Amazon und eBay überstanden die Krise, das Netz wuchs langsamer weiter. Ende der 90er Jahre rückte Nachhaltigkeit in den Fokus. 1999 entstand der erste Öko-Hosting-Dienst in Kalifornien. 2003 folgte Green Planet Energy in Deutschland. Bereits 2005 überstieg der Stromverbrauch des Internets den für Beleuchtung. Urheberrechtsverletzungen. Mit steigenden Bandbreiten und besseren Multimedia-Funktionen eignete sich das Internet ab Mitte der 1990er Jahre für den schnellen Austausch digitaler Inhalte, oft ohne Beachtung des Urheberrechts. Besonders Audiodateien im MP3-Format wurden über Tauschbörsen verbreitet, was die Musikindustrie vor große Herausforderungen stellte. Tauschsysteme funktionierten dezentral und waren schwer zu kontrollieren. Die Industrie reagierte zögerlich und setzte eher auf Klagen als auf eigene Angebote. Fehlbeschuldigungen und Einschränkungen legaler Nutzung schadeten ihrem Ruf. Erst 2003 startete Apple den iTunes Music Store, der mit günstigen Preisen erfolgreich war. Seit 2004 ist er auch in Deutschland verfügbar. Digitale Kopierschutzmaßnahmen wurden später weitgehend aufgegeben, da sie kaum akzeptiert wurden. Mit wachsender Netzleistung weitete sich der Tauschhandel auf Software und Videos aus. Hier reagierten Rechteinhaber früher mit eigenen Download-Angeboten, eine Lehre aus der Musikbranche.